glauben dürfen, was die Sänger uns gesungen haben. Auch uns steht der Himmel offen, die Herrlichkeit ist bereit. Wir warten nur noch darauf, dass der Herr uns heimholt und wir dann für immer bei ihm sein werden. Und diesem Jammertal und Tränental, ja, ob wir nun auf Wiedersehen sagen sollen oder Adieu, das bleibt sich gleich. Wir kommen erst wieder, wenn mit allem aufgeräumt ist und wenn Gott der Herr sein Reich aufrichtet und der Satan gebunden sein wird und nichts Böses mehr passieren kann. Von dem Augenblick an, wenn der Herr die Seinen heimholt, haben wir nichts mehr zu befürchten. Dann gibt's keine Prüfung mehr, keinen Kampf mehr, keine Sünde mehr, keine Anfechtung mehr, gar nichts. Dann geht's uns wohl in alle Ewigkeiten. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ich möchte nicht versäumen, insbesondere unsere italienisch und französisch sprechenden Geschwister herzlich willkommen zu heißen. Wir hatten heute Nachmittag schon in Mülheim eine ganz wunderbare Bibelstunde. Diese Leute haben eine schöne Mentalität. Die können offen sein, die können frei sein. Davon können wir so einiges lernen und vielleicht auch einiges gut gebrauchen. Dann haben wir einen Bruder hier aus Äthiopien. Ihn möchten wir insbesondere willkommen heißen. Ich weiß nicht genau, wo er im Moment sitzt. Ist der Bruder da? Ja. Would you please stand, brother, so we can welcome you in a special way? Would you just stand for a moment? Ja. Herzlich willkommen und Gott segne dich. Ein Mann, der, dem man die Intelligenz ansieht, spricht 6 Sprachen und schreibt sie und liest sie. God bless you in our midst. We welcome you. Yes, thank you. Von überall ruft der Herr die Seinen heraus. Noch ist Gnadenzeit und der Herr kennt die Seinen. Ob wir sie kennen, das mag nicht immer sein, aber er kennt sie. Amen. Er weiß, wo sie wohnen und wie sie heißen. Und wenn die Stunde kommt, dann ruft er sie. Ich denke noch an meine letzte Reise, die mich so überwältigt hat. Es wird mir nachgehen, in welch einer Weise Gott dafür sorgt, dass Türen geöffnet werden und Menschen mit der Wahrheit vertraut gemacht werden. Ich habe es euch hier schon gesagt und auch in Zürich, aber vielleicht für diejenigen, die es doch nicht gehört haben. Als ich dort in dem Land am Persischen Golf zum ersten Mal diente und dann das Zeugnis hörte, von dem Menschen, der bis zu der Zeit nur die evangelische Kirche kannte und wusste, dass andere Dinge existieren, aber keine Beziehung zu ihnen hatte. Und im Jahre 79 geht der als Professor der englischen Sprache in eine US-Bibliothek und findet dort die Broschüre eines Deutschen namens Ewald Frank. In Englisch: Glaube nur, dass so spricht der Herr. Liest, ist überwältigt, überzeugt, ladet ein und Gott öffnet Türen in einem und in anderen Ländern durch, ich sage in keinem Fall Zufall, durch eine Fügung Gottes. Das soll mir jemand erklären, wie das möglich ist in einem islamischen Land, wo das Christentum gleich welcher Prägung doch nur geduldet wird, und trotzdem hat Gott Wege und Mittel, die Seinen zu rufen, anzusprechen. Und wie oft hört man's, ich habe sogar schon Zeugnisse gehört, wo Menschen aus dem Papierkorb auf einem Flughafen eine Broschüre genommen haben. Der eine warf sie weg, der andere hat sie gefunden. Dem einen hat sie nichts bedeutet, dem anderen hat sie alles bedeutet. Und wenn man Zeugnisse dieser Art hört, dann muss man nur sagen, Herr, deine Wege sind wunderbar. Man kann sagen, erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt.
Amen.
Wie oft war das so, dass Brüder die Dinge zuerst angefordert haben und dann, weil sie lehrmäßig sich festgelegt hatten, einfach nicht mitgehen konnten mit dem, was Bruder Brenhem vom Herrn empfangen hatte. Und dann haben sie kurz die Entscheidung getroffen, die fiel ihnen auch sehr leicht, und die lautete, wir sind ja, oder ich bin richtig und der ist verkehrt, also weg mit der Sache. Und der andere, der dann diese Broschüren in die Hände bekam, der sagte mir, stell dir vor, der Pfingstprediger, der fing an zu schimpfen und hat mir dann das Buch gegeben und sagte, ich kann nichts damit anfangen, was du damit machst, das ist mir gleich. Der hat's mitgenommen und Gott war's nicht gleich. Gott hat den Mann überwältigt und sagt, stell dir vor, der hat so geschimpft und mir ist das zu solch einem großen Segen geworden. Das sind einfach Fügungen und Führungen Gottes, die man weltweit erlebt und sieht, in welch einer Weise der Herr die Seinen führt, wie er sie ruft und zur Erkenntnis der Wahrheit leitet. Nun, wir haben schon ein ermahnendes Wort gehört, und nichts tut uns besser als eine von Herzen kommende Ermahnung. Ich meine, vom Herzen Gottes kommende Ermahnung. Und das Wort Gottes kommt ja von Gott. Und was immer darin geschrieben steht, das dient uns zum Guten, mahnt uns, erbaut uns, tröstet uns, korrigiert uns, bringt uns zurecht. Was immer nötig ist, das wird Gott in wunderbarer Weise tun können durch sein teures und heiliges Wort, durch seinen Geist, der es uns persönlich jedem Einzelnen verklärt und zeigt, worum es geht und worauf es ankommt. Ich möchte einige Schriftstelle mit Gottes Hilfe heute Abend lesen und hoffe, dass die Brüder, die übersetzen, dann auch folgen können. Ich weiß, wie schwer es ist. Aus Hebräer 3, kurz das Wort in Vers 7, Hebräer 3, Vers 7, noch mit Bezug auf den Psalm, der gelesen wurde. Deshalb gilt uns das Wort des Heiligen Geistes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet oder verstocket eure Herzen nicht, wie bei der Erbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Wenn wir weiterlesen, dann steht, dass sie Gott geprüft, ja versucht haben, auf die Probe gestellt haben, nachdem sie seine Werke klar und deutlich gesehen haben. Und weil sich Gott unter dem Volke Israel sichtbar und spürbar offenbarte, hat er sie zur Rechenschaft ziehen müssen, weil sie ihm trotz dieser Erlebnisse keinen Glauben und kein Vertrauen geschenkt haben. Nicht diejenigen werden von Gott zur Rechenschaft gezogen werden, die gar nicht gesehen, gehört und miterlebt haben, sondern alle, die das Wirken und das Reden Gottes in ihrer Zeit gehört haben. Was sagt der Herr? Von diesem Geschlecht wird all das Blut gefordert werden. Es war das Geschlecht, das miterleben durfte, was allen anderen Geschlechtern vorbehalten geblieben war. Und wenn dann die Zeit einer besonderen Heimsuchung Gottes kommt, dann müssen wir Fleiß daran tun, mit dem Wirken Gottes zu gehen, nichts in Frage zu stellen, sondern zu glauben und zu vertrauen. Nicht einem Menschen, aber Gott, der immer und das von Anfang an durch Menschen geredet und durch sie gewirkt hat. Als Gott zu Mose kam, sprach er: Ich habe das Geschrei des Volkes gehört und habe ihr Elend gesehen, bin herabgekommen, sie zu befreien. Aber ich sende dich, Moses. Ich sende dich. Und Moses hatte zu gehen, und Gott ging mit ihm, und das Werk konnte getan werden. Deshalb gilt uns das Wort des Heiligen Geistes. Wir wissen, das Wort ist aus dem Geiste Gottes gekommen, und wir wissen, es gilt uns, auch als Mahnung. Und die Mahnung lautet: Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wir sind nicht für das verantwortlich, was damals getan oder nicht getan wurde, geglaubt oder nicht geglaubt wurde. Dafür sind alle, die zu der bestimmten Zeit lebten, verantwortlich. Heute, in dieser Zeit, in der wir das Vorrecht haben, die Stimme Gottes zu hören, sein geoffenbartes Wort zu vernehmen, mit seinem Willen, mit seinem Plan vertraut gemacht zu werden. Heute sollen wir darauf hören und Gott nicht durch Unglauben auf die Probe stellen. Nein, was er verheißen hat, das hält er gewiss. Er löst ein, was er zugesagt hat. Natürlich war er über jenes Geschlecht entrüstet. Entrüstet, weil er so Großes getan hatte. Befreiung, Erlösung, Fürsorge jeder Art. Und trotzdem konnten sie nicht glauben. Und deshalb war er über das Geschlecht entrüstet und sagte: Alle Zeit gehen sie mit ihrem Herzen irre. Noch nicht mal mit ihren Füßen. Da mögen sie eventuell auf dem Wege gehen. Aber das Herz war nicht mit Gott verbunden. Das Wort war nicht lebendige Offenbarung. Es war ein Muss und nicht eine Begnadigung für sie, gewürdigt worden zu sein, die Stimme Gottes zu hören, wie es ja im 5. Mose gesagt wird: Wo wäre ein Volk, das gewürdigt worden wäre, die Stimme Gottes des Herrn zu hören? 5. Mose, Kapitel 4, von Vers 35. 5. Mose 4, von Vers 35. Du hast es zu sehen bekommen, um zu erkennen, dass der Herr Gott ist und dass es keinen anderen außer ihm gibt. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen,
und dich, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein gewaltiges Feuer sehen lassen, und aus dem Feuer heraus hast du seine Worte vernommen. Vers 39. So erkenne es heute und nimm es dir zu Herzen, dass der Herr, Gott ist oben im Himmel und unten auf der Erde und sonst keiner. Alle anderen Völker gingen ihre eigenen Wege. Das Volk Gottes war dazu berufen worden, den Weg Gottes hier auf Erden zu gehen. Es gibt einen Weg Gottes hier auf Erden für das Volk Gottes. Und Jesaja schreibt in Kapitel 35 von dem gebahnten Weg, von der Straße, auf der selbst kein Tor irren kann. Aber was irre macht, ist Unglaube. Die meisten Menschen haben eine gute Orientierung, aber sie sind nicht im Glauben so bewährt. Und da fragen wir uns alle, wie es mit uns und mit unserem Glauben und damit verbunden heißt es, mit unserem Vertrauen zu Gott wirklich steht. Denn Glaube ist nichts anderes als ein Vertrauen, ein Überzeugtsein, dass Gott hält, was er verspricht. Und wer Gott nicht glaubt, macht ihn doch zum Lügner und wird dann irre und geht seine eigenen Wege und kommt zu Fall. Dann heißt es hier in Kapitel 4 auch ein Wort, das wir einige Male schon im Laufe der Jahre gelesen haben, von Vers 1. Da nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass sich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass festgestellt werden wird, die Entrückung ist gewesen, und man ist zurückgeblieben. Das, wofür Menschen vielleicht ihr ganzes Leben gelebt haben, worauf sie gewartet, womit sie gerechnet haben, ist dann nicht erfüllt worden. Und hier heißt es, dass die Verheißung, in die Ruhe einzugehen, ist noch unerfüllt geblieben. So wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, nicht Angst vor Strafe, sondern tatsächlich uns nicht in Selbstsicherheit wiegen und sagen, es wird schon werden, sondern Gewissheit haben, dass die Dinge, die wir glauben, in unserem Leben auch wirklich Realität geworden sind. Und da kann es schon damit beginnen, dass die ersten Glaubensschritte nicht biblisch gemacht worden sind. Irgendjemand, und wir kommen auf diese Themen vielleicht, Rechtfertigung und Heiligung und Geistesaufnahme und was so alles in der Bibel verheißen und zugesagt wurde. Aber es beginnt ja im Grunde genommen mit dem Hinwenden zu Gott. Und da fragt doch tatsächlich ein Bruder den anderen, bist du schon getauft worden? Und er sagt, ja natürlich, sogar schon zweimal. Und das genügte dem Bruder aber nicht. Der fragt weiter, und zwar wie folgt, hast du auch von Herzen Buße getan, ehe du dich taufen ließest? Buße? Buße habe ich nicht getan. Ja, dann sagt der Bruder natürlich, dann nützen dir auch deine beiden Taufen nicht. Denn es steht geschrieben, tut Buße und lasse sich ein Jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Es stellt sich uns die ganz ernste Frage, inwieweit wir Dinge als Handlung über uns ergehen ließen oder an uns vollzogen worden sind, aber inwieweit sie schriftgemäß sind und demzufolge auch eine göttliche Bestätigung empfangen haben. Buße tun bedeutet ja nicht mehr und nicht weniger als eine vom Geist gewirkte Reue zu empfangen, einen inneren Zerbruch zu erleben, zu erfahren, dass man verloren, verdammt ist und ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt und dass man alles verkehrt gemacht hat, was man überhaupt gemacht hat. Buße ist eine tiefgehende Sache, die den Menschen von innen nach außen umkrempelt, die uns tatsächlich das, was wir vorher zu sein meinten, noch nimmt, dass wir zu einem Nichts werden. Buße ist ein tiefgehendes und dringendes Werk des Geistes Gottes in den Menschen, die zur Rettung und zur Seligkeit bestimmt sind. Die kommen nicht einfach und sagen, guten Morgen, lieber Gott, hier bin ich. Das geht nicht. Der Geist Gottes muss uns zur Buße leiten. So steht's geschrieben. Erkennest du nicht die Güte Gottes, dass du zur Buße geleitet wirst? Ich weiß gar nicht, wer mir das sagt und wann. Das ist, wie ich schon oft betont habe, mein großer Vorteil, ein direkt schlechtes Gedächtnis zu haben. Deshalb kann mir nie ein Mensch böse sein, weil ich keine böse Absicht damit verfolge. Aber es ging mir wie ein Stich durchs Herz. Der Mann kann sagen, ja, ich bin schon zweimal getauft. Und dann die Frage, ja, die Frage, hast du Buße getan? Und, ja. Und dann, ja, nein. Und mir ging das zu Herzen. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie sieht's um uns alle aus? Wer hat es tatsächlich noch miterlebt, dass der Geist Gottes über einen Menschen kommt und dass nicht nur die Augen, auch die Nase läuft und dass man wirklich vom Geiste Gottes in eine solche innere Not, in einen solchen Zerbruch hineingeführt wird, als würde man durch eine Mühle gemahlen. Und dass man dann in dieser inneren Not zu Gott schreit und gerettet wird und anschließend loben und danken und preisen kann für die Heilsgewissheit, die man im Anschluss an diesen inneren Zerbruch empfangen hat und dann jubeln und jauchzen kann. Wenn ich mich an nichts gut erinnern kann, dann an einen solchen Tag im September 1951, wo man wirklich nicht mehr weinen konnte, sondern innerlich in einem Zerbruch, den der Geist Gottes bewirkte, auf dem Angesicht lag, bis der Moment kam, dass nach allem Ringen und allem Flehen, nach dem totalen Zerbruch, eine Freude des Heils durchbrach und plötzlich verwandelten sich die Tränen der Buße und des Leides in Tränen der Freude. Das Klagen und Jammern in einen Lobpreis, und mir hat niemand sagen brauchen, dass man die Hände auch erheben darf, um dem Herrn zu danken. Das wusste ich damals nicht. Aber das geschah dann auch. Eine Gewissheit, eine Glaubensgewissheit, eine Heilsgewissheit, die kein Mensch geben noch nehmen kann. Ein Durchdringen vom Tode zum Leben, vom Verlorensein zum Gerettetsein hindurch durch den inneren Zerbruch der Buße und der Reue zur Heilsgewissheit vor dem Angesicht Gottes. Ich sage das vielleicht deshalb, weil wir ja gern alle dabei sein möchten, wenn der Herr kommt. Und wir wollen nicht nur Menschen getauft haben. Wir möchten Menschen getauft haben, die einen inneren Zerbruch, die durch den Geist Gottes überwältigt wurden, wo alles wie Butter in der Sonne warm und flüssig geworden ist. Wie viel Herzenshärtigkeit ist unter den Gläubigen? Das Herz ist noch wie Stein und das bedeutet, dass noch gar kein neues Herz da ist. Stimmt's oder nicht? Und Gott hat uns ja verheißen, er will uns das steinerne Herz nehmen und ein Herz von Fleisch geben, das aufnahmefähig ist, das empfindet, das Mitgefühl hat, das herzliches Erbarmen hat. Wir können uns eigentlich selber prüfen, was nun Gott schon hat tun können und was noch getan werden muss. Jeder, der noch nicht dieses neue Herz bekommen hat, in dem wirklich göttliches Mitgefühl und herzliches Erbarmen, ein Herz, in dem der Herr Wohnung nehmen konnte, ist umgestaltet, ist neu, ist gesegnet, empfindet, trägt und glaubt. Stimmt's oder nicht?
Amen.
Wenn Herzenshärtigkeit ist, wenn das Faustrecht noch gilt, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob es nur als Lehre in der Heiligen Schrift zu finden ist oder ob wir es ganz persönlich erlebt haben. Mir liegt es sehr am Herzen, und das habe ich wiederholt gesagt, dass wir nicht nur die gewaltige Botschaft Gottes gehört hätten, für die wir in Ewigkeit dankbar sein werden, sondern dass wir Menschen wären, die Gott begnadigt hat, die Gott zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, Menschen, die nicht in das Reich Gottes hineingelehrt, sondern hineingeboren worden sind. Und ich habe das ja wohl am Mittwoch ein wenig anklingen lassen und möchte das hier ganz deutlich sagen. Wenn irgendjemand meint, die Botschaft wird einen einzigen Menschen retten, dann hat er sich getäuscht. Die Rettung kommt allein vom Herrn, der sein Blut am Kreuz vergossen hat. Aber die Botschaft ist für die Geretteten. Wenn aber jemand sagt, ich glaube die Botschaft und deshalb habe ich und habe ich und habe ich, deshalb hast du noch nichts. Das muss richtig beginnen. Die Reihenfolge muss stimmen. Und ich meine, darin liegt auch die Not der verschiedenen Abzweigungen und ich hätte fast gesagt Verzwickungen innerhalb derer, die den Anspruch stellen, die Botschaft zu glauben. Da hört man, wer die Botschaft glaubt, der hat den Heiligen Geist. Es ist genau andersrum. Wer den Heiligen Geist hat, der glaubt die Botschaft. Das ist doch die Sache. Man muss das Pferd vor den Wagen spannen und nicht hinten dran oder den Wagen vor das Pferd. Da gibt's nun tatsächlich auf der ganzen Welt, wer weiß wen, und ich schreib's ja jetzt in dem Rundbrief ganz kurz angedeutet, wenn heute jemand sagt oder fragt, glaubst du die Botschaft? Ja, dann muss man ja sofort hinterher fragen, welche Botschaft und wessen Botschaft. Es gibt doch heute, ja, ich habe sie noch nicht zählen können, aber eine große Anzahl von Botschaften. Nein, so geht das bei Gott nicht. Und weil Gott ein Gott der Ordnung ist, und damit meine ich jetzt nicht hier Ruhe wie auf dem Friedhof, sondern eine göttliche Einordnung unserer Erlebnisse und des Wirkens Gottes und seines verheißenen Wortes, alles muss miteinander übereinstimmen. Haben wir den Geist Gottes empfangen, dann werden wir das vom Geist geoffenbarte Zeugnis der Schrift und die göttliche Botschaft herzlich und innig empfangen. Denn dann ist in uns durch den Geist eine Verbindung zu dem Worte, das durch den Geist inspiriert und geoffenbart worden ist. Dann braucht nicht einer den anderen zu belehren, dann werden sie alle von Gott gelehrt sein. Dann braucht man nicht zu warten, bis jemand eine neue Deutung gibt, sondern man trägt das Wort Gottes in einem feinen und guten Herzen und wartet darauf, bis Gott es bestätigt und in unserem Leben wahr macht. Gottes Wort ist doch immer wie ein Same. Und wenn ein Same ausgesät wird und der Regen über ihn kommt und die Sonne auch noch, dann kommt das Leben von selber hervor. Ihr könnt euch an das Beispiel Bruder Brennims erinnern, als er von dem künstlichen und von dem natürlichen Weizen sprach. Und tatsächlich, die Amerikaner sind ja mit dem deutschen Know-how allen voraus und sie können einen Weizen machen, der in der gesamten Substanz hundertprozentig dem natürlichen Weizen entspricht. Da machen sie Cornflakes und was alles draus und so weiter. Und dann sagte Bruder Brennan, wenn ihr wissen wollt, welcher nun echt und welcher nicht echt ist, dann tut beide in den Erdboden, seht beide. Und der eine wird aufgehen und der andere wird verrotten. Da haben wir's. Es kann manchmal der echten Sache so ähnlich scheinen, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten die Sache nicht durchschauen würden. Wir wollen nichts Nachgemachtes, nichts Künstliches. Wir wollen Gottes echtes, reines und heiliges Wort als den Wort Samen, in dem göttliches Leben ist und der Keim wird, wenn er noch nicht hervorgekommen ist, zu seiner Zeit hervorkommen. Dann bedarf es gar keine Anstrengung mehr, dann brauchen wir Gott nur schalten und walten zu lassen. Wenn wir nun schon bei diesem Wort Verheißung sind, und das haben wir auch immer wieder auf den Leuchter gestellt, ein Volk, wie wir es jetzt sind, Menschen, die Gott aus allen Denominationen, Völkern und Sprachen herausruft und zu seinem Eigentumsvolk gemacht hat, sind Menschen, die die göttlichen Verheißungen hören und auf Anhieb glauben und darauf warten, dass sie erfüllt werden. Menschen, die im Reiche Gottes sind, die hineingeboren wurden aufgrund der Verheißung Gottes, haben göttliches Leben in sich. Und wie ich eben schon sagte, haben ebenfalls die Verbindung, die geistgewirkte Verbindung zum Worte, das durch den Geist geoffenbart worden ist. Gleichzeitig haben sie eine innere Sperre eingebaut gegen jede Deutung, gegen jede Auslegung, gegen alles, was hier und da rechts und links gebogen wird. Sie können es nicht annehmen. Das Wort in ihnen lehnt das, was nicht von Gott kommt, automatisch ab. Es ist nicht dein oder mein Verdienst. Es ist die Gnade Gottes, der über seinem Worte wacht, das er als Same in uns hineingelegt hat. Und damit wacht er über uns, damit das Wort, wenn die Zeit kommt, hervordringen kann und Frucht bringt. Wir wollen ängstlich darauf bedacht sein, dass es sich bei keinem von euch herausstelle, ihr sei zurückgeblieben. Wir wissen, was da geschrieben steht. Es wird heulen und Zähneklappern sein. Menschen werden schreien. Berge fallen über uns. Hügel bedeckt uns. Es wird eine furchtbare Zeit sein. Aber Gott will nicht, dass jemand hinter der Gnade zurückbleibe oder zuschanden werde. Er möchte, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass die Wahrheit uns frei macht, aber dass wir in der Wahrheit gefestigt und darin geläutert, gereinigt und geheiligt werden. Nun sollen wir darauf Acht geben und ängstlich besorgt sein. Wer ist es? Ich sage noch einmal, nicht Angst vor Strafe, aber auch nicht in Selbstsicherheit wiegen und sagen, nun, es wird schon alles gut gehen. Lasst uns sicher machen, dass wir die biblischen Erlebnisse mit Gott gemacht haben, dass der Geist Gottes uns zur tiefen Buße führen kann, dass wir innerlich ergriffen werden. Ich hätte fast gesagt, vielleicht soll ich sogar sagen, es mag uns einen solch tiefen Schmerz verursachen, dass wir bitterlich dabei weinen. Weil wir in dem Augenblick, wo der Geist Gottes über uns kommt und wir zur Buße geleitet werden, erkennen, dass das Lamm Gottes um unsretwillen über Gethsemane nach Golgatha gehen musste, um uns zu erlösen. In dem Moment, wo der Geist Gottes über einen Menschen kommt, geschehen mindestens zwei Dinge. Wir erkennen uns als verdammt und verloren und wir erkennen den Herrn als unseren Retter, der uns selig gemacht hat. Ein Mensch, der vom Geiste Gottes so in die Tiefe geführt wird, bleibt nicht in der Verzweiflung. Er kommt heraus und landet in der absoluten Glaubensgewissheit nach dem Wort der Schrift. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da muss der Mann seine Frau nicht fragen, glaubst du, dass ich gläubig bin? Nein, das erübrigt sich dann alles. Dann haben wir die Gewissheit von Gott. keine Sache, die wir uns selber einreden, weil wir ja durch dieses Erlebnis gehen. Und wir wissen es doch schon im Alten Testament bei Jakob. Er rang doch mit Gott. Bis dahin ging ja alles schön und gut. Aber dann kam dieser Kampf, dieses Ringen, dieses Durchdringen, bis die Morgenröte anbrach. Und aus einem Überlister, aus einem Jakob, wurde ein Gottesstreiter, ein Israel. Ein anderer Mensch mit einem neuen Namen, mit einem neuen Weg vor sich, mit Gott im Glauben vorwärts gegangen. Wir alle, die wir diese Erlebnisse machen müssen, und ich sage mit Absicht, machen müssen, wollen den Herrn oder dürfen, wollen den Herrn darum bitten, dass es mit uns recht bald geschehe. Denn wir können all die anderen Dinge ja nicht erwarten, wenn nicht vorher alles der Reihe nach erlebt, mit Gott erfahren worden ist. Dann machen wir hin und her miteinander und jeder noch mit sich und dann mit Gott und wir kommen zu keiner Ruhe. Hier steht geschrieben, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Genauso steht im Propheten Jesaja geschrieben, habe ich heute noch gelesen. Keinen Frieden, spricht Gott, haben die Gottlosen. Wir müssen in diese Ruhe Gottes eingehen. Vorher mag alles stürmen und toben. Aber dann dringen wir durch und kommen zu dieser Ruhe in Gott. Und weil das Wort des Herrn an uns in dieser Zeit ergangen ist, daraus erkennen wir, dass Gott seinen Weg mit uns hat. Hätte er uns nicht angesprochen, hätte sein Wort uns nicht zu sagen, dann müsste ich heute Abend den Rat geben, dass oder sagen, Gott habe sich mit uns noch nicht befasst. Aber dadurch, dass sein Wort uns doch angesprochen hat. Stimmt's? Wen hat sein Wort angesprochen? Doch uns alle. Es hat uns ja nicht nur angesprochen. Es brennt in unserem Herzen. Wenn wir die Worte Gottes, die an uns ergangen sind, betrachten, dann werden wir jedes Mal neu überwältigt. Diese Bibel ist doch ein neues, lebendiges Buch geworden. Alles, was vorher in Rätsel gehüllt und unverständlich war, ist doch klar und deutlich kundgetan worden. Also ist seine Stimme an uns ergangen und damit sein Wort. Hier steht's, deshalb gilt uns das Wort des Heiligen Geistes. Erinnert euch bitte an das Ende bei jedem Sendschreiben. Der Anfang lautet immer, und dem Engel der Gemeinde schreibe. Und am Ende steht jedes Mal, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist der große Unterschied, ob wir nur nach Erzähler sind oder Wiederholer der Dinge, die gesagt worden sind, oder ob der Heilige Geist uns das Wort offenbaren und verklären konnte. Und dann kam ja die Erbitterung, dann kam der Unglaube, dann kam die Prüfung, ja und dann kam die gesamte Niederlage und Gott musste in seinem Zorn schwören, Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und dann die Verheißung, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Lasst uns ängstlich darauf bedacht sein, dass wir hineingehen und dass sich bei keinem von uns herausstelle, er sei zurückgeblieben. Ich wünsche uns allen einen ganz biblischen Weg von Anfang bis zu Ende, dass Gott uns ansprechen kann, überwältigen kann, dass sein Geist uns innerlich zerbrechen und diese Reue, die göttliche Reue in uns bewirken und dann zu der Glaubensgewissheit hindurchbringen, dass wir sagen können, es ist alles neu geworden. Ihr wisst ja, das Erste geschieht mit dem Menschen durch den Geist Gottes und wir wenden uns Gott zu. Das Wort Bekehrung bedeutet ja Hinwendung, Umkehr. Umkehr von deinem und meinem Wege, von deinem und meinem Ziel, von deinem und meinem Vorhaben. Umkehr zu Gott. Bekehrung, Umkehr. Mit dieser Umkehr verbunden ist diese Reue und Buße. Das ist unser Hinwenden zu Gott. Und wenn dieses Hinwenden zu Gott von ihm angenommen wird und akzeptiert wird, dann greift er ein. Gibt uns die Gewissheit, dass wir versöhnt worden sind, dass unsere Schuld zugedeckt wurde und dass wir Vergebung empfangen haben. In dem Moment, wo dann die Glaubensgewissheit mit der tiefen Freude und Dankbarkeit zu Gott emporsteigt, passiert nichts anderes, als dass die Verbindung zu Gott hergestellt wird und dass sein Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes geworden sind und mit dem Augenblick ist ein neues Herz und ein neuer gewisser Geist da. Nicht nur, dass es nun irgendwo auf der Strecke bleibt, sondern ein Durchdringen bis der Herr das, was er tun möchte, getan hat. Und dann gibt er sogar die Antwort vom Himmel her durch den Heiligen Geist, der auf alle herabkommt. Und bitte stellt mich nicht an die Wand deswegen, das ist ja nun schließlich Gottes Wort und steht auch in der ersten Predigt des Petrus laut und deutlich geschrieben. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die Antwort Gottes für den Gläubigen. Jede andere Antwort ist eine eigene oder die eines anderen. Die Antwort Gottes muss heute dieselbe sein, wie sie vor 2000 Jahren war. Der Mensch, der sich zu Gott bekehrt hat und in die Nachfolge des Herrn tritt, beschreitet den Glaubens- und den Gehorsamsweg, geht in das Wasser hinein und lässt sich auf den Namen Jesu Christi taufen. Gott sieht diesen Menschen, der sein Eigentum geworden ist. Und dieser Mensch steht unter einem offenen Himmel. Und der Geist Gottes muss herabkommen, um Zeugnis abzulegen. Du gehörst mir. Das ist das göttliche Siegel des gläubig Gewordenen. Und wenn geschrieben steht, dass wir versiegelt worden sind mit dem Geist der Verheißung, dann darf es doch nicht nur in Epheser 1, Vers 13 oder Kapitel 4, Vers 30 stehen. Dann muss es doch in meinem Leben stehen. Dann muss es doch in deinem Leben stehen. Dann muss es doch göttliche Realität geworden sein. Was nützt es uns, wenn wir uns mit all den Dingen äußerlich schmücken, und haben sie in der Tat mit Gott nicht erlebt? Werden uns die Bibelaufsagungen oder die Bezugnahme darauf selig machen können? Nein, wir müssen die Erlebnisse mit Gott machen. Und ich weiß, dass sicherlich in der Vergangenheit sehr viel geschah, was nicht hätte sein sollen. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass Menschen noch heute die biblischen Erlebnisse mit Gott machen. Wer möchte das? Das Amen war schwach. Das Amen war schwach. Es ist doch ein großer Unterschied, ob Menschen nur gesalbt worden sind und dann ihre eigenen Wege gehen, oder ob Menschen die Stimme Gottes, das Wort Gottes, geoffenbart durch den Heiligen Geist in dieser Zeit gehört haben. Ich spreche doch hier zu keiner charismatischen Versammlung. Wir sind doch hier nicht zusammen, um das Babylon irgendwie zu krönen. Wir sind doch hier als Menschen, die aus dem Babel herausgerufen worden sind. Wir sprechen doch hier nicht, was jemand tun soll oder sogar einander vormachen soll. Davon sprechen wir nicht. Wir sprechen davon, dass wir als gläubig gewordene Menschen, die der Herr gerufen, die sein Wort gehört haben und es uns durch den Geist geoffenbart wurde, die biblischen Erlebnisse machen müssen. Abgesehen davon, was nun alle anderen tun, und Bruder Brenim sagte ja deutlich, es ist die Zeit, wo sie jetzt aus allen Denominationen zusammenströmen, um das Öl des Geistes zu holen. Und dann sagt er, erkennet, das ist die Zeit, in welcher der Bräutigam kommt. Denn so steht's geschrieben, wenn die Törichten hingehen werden, das Öl zu holen, dann kommt der Bräutigam, und die bereit waren, gingen ein. Und was hatten sie in ihren Lampen? Öl. Und was hatten sie in ihren Krügen? Öl. Und damit reicht es bis zur Stunde der Mitternacht. Wir wollen doch keine Sensationen. Und ich sag's noch mal deutlich. Wir wollen ja keine charismatische Uraufführung oder Theater. Aber wir haben einen ganz klaren Anspruch auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Wir haben einen klaren Anspruch auf sämtliche Erlebnisse, die unsere Brüder und Schwestern am Anfang gemacht haben. Denn nur so gelangt die Gemeinde am Ende zu der gleichen Einheit im Geiste, zu demselben Glauben, zu der gleichen Taufe, ob im Wasser oder im Geiste. Wir gelangen nur so unter der Leitung des Heiligen Geistes nach der klaren Ausrichtung des Wortes Gottes zum Ziel. Und nur so kommt die göttliche Einheit mit Christus und der Gemeinde zustande. Hier in Vers 3 heißt es, wir dagegen, Hebräer 4, Vers 3, wir dagegen, die wir zum Glauben gekommen sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. Wir, die wir zum Glauben gekommen sind, gehen in die Ruhe ein. Ich könnte euch das Wort wohl aus dem Nehemia lesen, wo geschrieben steht, und der Geist Gottes brachte sie zur Ruhe. Es ist eine Ruhe vorhanden, eine Sabbatruhe, eine völlige Stille in Gott durch den Heiligen Geist. Wir haben ja die Schrift und wissen, drei sind's, die da Zeugnis ablegen, das Wasser, der Geist und das Blut. Und wir haben es ja auch immer wieder gesagt, diese drei müssen an den Gläubigen wirksam sein. Einen anderen Weg zur Vollendung gibt es nicht. Für uns ist keine Botschaft und kein Botschafter gestorben, dass Rettung darin wäre. Für uns ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, gestorben, der uns die Rettung gebracht hat. Aber dadurch, dass wir gerettet wurden und Leben aus Gott empfangen haben, ist uns die Verbindung zum Worte Gottes, zur Botschaft Gottes, zum Reiche Gottes, zum Plan Gottes, zu allem, was von Gott kommt, ist uns dadurch aus Gnaden geschenkt worden. Aber als erstes kommen die Erlebnisse und hinzu kommt die Belehrung und die Einführung in all die Geheimnisse Gottes. Und ich möchte da nicht missverstanden werden. Ich glaube hundertprozentig, dass alle wahren Gotteskinder in diesen Tagen das, was Gott heute, ich meine jetzt in unserer Zeit, zu sagen hatte, hören müssen, wenn sie vor Gott bestehen wollen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wir können nicht einfach sagen, ja, ich habe Gott erlebt, Halleluja, Preis sei dem Herrn, aber was da nun mit diesen Sachen? So geht es nicht. Ich möchte um keinen Preis, dass irgendjemand meint, das Wort Gottes für diese Zeit gehöre nicht zum Reich Gottes. Im Gegenteil, es gehört absolut dazu. Aber ich möchte es nur göttlich geordnet wissen. Wenn also Gläubige da sind, die auf ihre Erlebnisse pochen, aber das geoffenbarte Wort mit allen Verheißungen, die für den Abschluss der Heilsgeschichte notwendig sind, gar nicht annehmen, sondern ihre eigenen Wege mit Pauken und Trompeten gehen, sie werden das Ziel nicht erreichen. Ihnen wird dasselbe Wort gesagt werden, wie es der Herr hier gesagt hat. Sie aber haben nicht auf mich gehört. Und deshalb bin ich entrüstet über sie. Meint ihr, Gott wird die Menschen, die ihm dienen wollten, nur deshalb nicht hinaufnehmen, weil sie unartig waren? Nein, weil sie seinem Willen und seinem Worte und seinem Reden getrotzt haben und getan, als hätte er gar nichts zu sagen und sind ihre eigenen Wege gegangen. Gott hat seinen Weg mit seinem Volke. Er hat seinen Plan mit seiner Gemeinde. Und die Auserwählten in allen Zeitaltern haben das zu ihrer Zeit verkündigte Wort gehört und aufgenommen und damit bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist und sie sind uns schon vorausgegangen. Sie sind in der Herrlichkeit. Also alles in einem ausgewogenen Gleichgewicht. Die Rettung, das Heil, das Wort, der Geist, die Taufe, alle Lehren, alle Erlebnisse, was immer es sein mag, bis hin zum Botschafter und der Botschaft, bis hin zur Vollendung der Brautgemeinde und ihrer Entrückung. Alles muss biblisch eingeordnet und erlebt werden. Auch das haben wir dargetan, dass die Theorie über diese Dinge keinem hilft. Aber so viel dürfen wir, und das meine ich mit gutem Gewissen sagen zu können, von uns behaupten, dass Gott uns angesprochen hat, dass er mit uns, ich hätte fast gesagt, von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Ich habe da keinen Vorhang mehr gesehen. Hast du ihn noch gesehen? Ich habe den Vorhang nicht mehr gesehen. Die Herrlichkeit Gottes ist uns im Angesicht Jesu Christi erstrahlt. Der Vorhang, den habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe klare und wahre Offenbarungsworte des lebendigen Gottes vernommen. Und von Herzen darf ich sie glauben. Und das ist die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Das hebt aber nicht auf, dass wir einzeln die Erlebnisse persönlich mit Gott machen müssen, um dann in diese Verbindung mit ihm und auch untereinander zu kommen. Hier heißt es dann noch in Vers 6 in Hebräer 4, da also das Eingehen einiger in die Ruhe bestehen bleibt, andererseits die, welche zuerst die glückende Botschaft empfangen hatten, infolge ihres Ungehorsams nicht hineingelangt sind. Was war's? Volk Gottes, beglückende Botschaft, die Verheißung wurde gegeben, alles war da. Und dann kam die Verbitterung, dann kam der Unglaube, dann folgte der Ungehorsam und Gott hat an seinem Volke, das er innig liebte, Schlimmeres getan wie an all den Völkern, die er nie herausgeliebt und nie herausgerufen und herausgeführt hat, weil er sah, dass all sein Liebesmühen und alles, was er getan hat, von ihnen unbeachtet gelassen wurde. Und er sah, sie gehen mit ihrem Herzen allezeit irre. Ein Mensch, dessen Herz nicht erneuert wurde, wird irregehen. Das ist der Lauf des natürlichen, steinernen Herzens. Da kann man alles eingravieren, nur Gottes Wort nicht. Wir benötigen ein neues Herz, ein fleischernes Herz, das empfindet, das aufnimmt. Und wenn ich in unsere Zeit mit offenen Ohren hineinhöre und mit offenen Augen hineinschaue, dann sehe ich tatsächlich zwei Linien unter den Kindern Gottes. Die einen haben ein weiches Herz, ein Herz, das man als erneuert bezeichnen kann. Die anderen haben ein steinernes Herz. Sie reden von der Gnade, haben aber den Knüppel des Gesetzes hinten versteckt und jeden Moment wird gedroschen. Ein Mensch, dessen Herz von Gott erneuert wurde, empfindet, wie der Herr empfunden hat. Das Volk wird ihn jammern. Herzliches und inniges Mitgefühl wird da sein. Und wenn es nicht da ist, dann ist das Herz noch steinern. Es ist verstockt, es ist verschlossen. Dann haben wir Dinge mit unserem Verstande aufgenommen und das Herz ist leer geblieben. O Gott, schaffe in mir ein reines, ein neues Herz. Ein Herz zu deines Namens Ehre und Preis. Ja, wie kürzlich jemand sagte, ich möchte nach dem Herzen Gottes sein. Ihr wisst, wir haben manchmal Wünsche. Aber hier geht es nicht nur um Wünsche. Hier geht es darum, dass Gott uns gnädig ist und in unserer Mitte und in unserem Leben so mächtig wirken kann, dass bei jedem in Kürze all diese Erlebnisse zu verzeichnen wären und dass wir alle im Gleichschritt in einer göttlichen Liebe verbunden, dass dann niemand mehr über die Liebe predigen braucht, dann wird man sagen können, seht, wie lieb sie einander haben. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn diese göttliche Liebe in unser neues Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen worden ist. Ich sage euch, Da könnt ihr sogar Menschen lieben, die sich euch als Feinde gegenüberstellen. Wir selbst haben ja keine Feinde, das wisst ihr genau. Ich habe nicht einen einzigen Feind, aber viele betrachten mich als Feind. Das kann man eben nicht ändern. Es ist immer wichtig, welche Rolle der eine oder der andere spielt und wo der eine und der andere steht. Unser Herr, der die geoffenbarte Liebe Gottes war, wurde gehasst, geschlagen, gemartert. Er hatte vieles über sich ergehen zu lassen. Aber er konnte noch am Kreuz hängend ausrufen, Vater, vergib ihn. Sie wissen nicht, was sie tun. Ganz gleich, was Menschen dir antun mögen, wenn dein Herz erneuert worden ist und mit der Liebe Gottes erfüllt wurde, dann siehst du mit göttlichen Augen, dann hörst du mit göttlichen Ohren, dann vernimmst du mit dem Herzen Jesu Christi, deines Herrn und Erlösers. Und dann kannst du keinem böse sein, du kannst nur Leid empfinden, aber du wirst in deinem Herzen nichts aufkommen lassen. Und ich habe wirklich die innigste Bitte an uns alle, weil ich genau weiß, der eine liegt dem nicht, der andere dem nicht, der eine meint so, der andere. Das ist alles noch menschliche und fleischliche Gesinnung. So können wir Gott überhaupt nicht gefallen. Der eine hält die Seite, der andere jene Seite. Menschliche, fleischliche Gesinnung. Damit können wir keinem Menschen helfen. Stellt euch auf die Seite des Herrn. Und mögen sich alle Leute auf die Seite des Herrn stellen. Und dann ist doch alles gut. Wenn sich der eine auf die Seite stellt, der andere auf die, ja, dann gibt es schon mal zwei Seiten und zwei Parteien. Ja, und wie soll es dann weitergehen? Dann gibt's da noch ein bisschen Klamauk und dann da, dann gibt's noch ein paar Parteien. Und wie soll's dann weitergehen? Nein, ich sage das aus voller Überzeugung. Das direkte Ende wird dem direkten Anfang gleich werden. Und am direkten Anfang hatte Satan seinen Fuß noch nicht zwischen der Tür. Er hatte noch keinen Einfluss. Da war absolut göttliche Liebe und Einheit des Geistes. Ein Herz und eine Seele. Und die Städte erschütterte und Gott antwortete. Wollen wir alle menschliche Gesinnung, die ja fleischlich bezeichnet wird und Gott nicht gefallen kann, beiseite legen und sagen, Herr, lass mich gesinnet sein, wie du auch gesinnet warst. Gib mir ein Herz wie deins, voll der heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe. Oh, wie würde es mich freuen, und ich meine uns alle, wenn Gott uns mit einer solch gnädigen Heimsuchung beschenken könnte, dass ein jeder sein ganz persönliches Erlebnis mit ihm macht. Und dann braucht man nicht mehr zu bitten, lasst uns jetzt beten. Nicht mehr aufzufordern, wir wollen dem Herrn danken. Dann fühlt jeder sich zu Hause. Wer weinen muss, weint. Wer danken will, kann danken. Wer fleht, fleht. Wer was immer jemand tut, keiner wird mehr gestört und keine lässt sich stören. Alle suchen das Angesicht Gottes unter dem Blut des Lammes und treten zum Gnadenthron hinzu, um Hilfe in rechter Zeit zu empfangen. Heute hören wir die göttliche Botschaft, wir nehmen sie auf und wir glauben sie. Und wir sind bereit, mit Gottes Hilfe dem Herrn bis ans Ende zu folgen. Er lasse uns nur alles erleben, was dazu notwendig ist. Ich möchte das am Ende, ich werde gedrungen, das nochmal zu sagen, dass es uns ja nicht fehle an dem Tage der Wiederkunft des Herrn. Und dass es sich herausstellen müsste, jemand sei zurückgeblieben. Wenn Ungläubige und Menschen, die diese lebendige Hoffnung nicht in sich tragen, zurückbleiben, sie sind nicht enttäuscht. Sie haben ja auf nichts gewartet. Aber wenn wir, die wir dafür gelebt haben, unser alles dafür eingesetzt haben und dann zurückbleiben müssten, ich weiß nicht, wie man dabei empfinden wird. Aber keiner wird zu Schanden, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Jeder kann und wird sein Erlebnis mit Gott machen. Ich bin überzeugt, dass auch der heutige Abend seine Frucht durch die Gnade Gottes in uns allen hervorbringen wird. Gelobt sei sein Name. Amen. 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 Lasst uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, oh, wir danken dir wiederum aufs Neue für dein Wort,
mein Gott,
das wir hören durften aus Gnaden.
Oh,
Herr, wir möchten nicht als Enttäuschte dastehen.
Mein Herr,
gib uns ein Herz wie deins.
Halleluja.
Oh Herr, wir können es uns nicht nehmen,
mein Herr,
nicht einmal den Zerbruch, Herr.
Mein Gott.
Aber wir bitten, schenk Gnade, oh Herr. Jesus. Schenk Gnade in dieser Stunde, Herr.
Mein Gott.
Während wir dein Wort gehört haben, schenk Gnade, oh Gott, dass unsere Herzen werden wie fleischerne Herzen, nicht wie steinerne Herzen, oh Gott. Mein Gott, schenk es uns allen, schenk es mir, Herr. Wir können es erlebt haben, Herr, aber wie ist es heute mit uns, oh Herr? Wie sieht es heute aus, oh Herr? Mein Gott, schenk Gnade uns allen, dass wir uns an die Brust schlagen, Herr, und sagen, sei mir gnädig, oh Gott. Und hilf mir in diesen Tagen. Herr, wir wissen, du weißt, in welchen Tagen wir angekommen sind, Herr. Mein Gott, wo Menschen sich brüsten, etwas zu sein, etwas zu wollen, Herr. Aber wir möchten an deiner Seite stehen, Herr. Wir möchten mit dir gehen, Herr. Wir möchten bereit sein, wenn du kommst, oh Herr. Nimm uns hin, wie wir sind, Herr. Das ist mein Gebet und mein Verlangen. Und ich glaube unser aller Gebet, oh Herr. Hilf meinen Brüdern, hilf meinen Schwestern, hilf uns allen heute Abend, Herr. Wir kommen demütig vor dir, Herr, gebeugten Herzens, oh Herr, rufen zu dir gemeinsam, oh Herr. Mein Gott, wir sind doch nicht gekommen, um die Gewohnheit willen, Herr, sondern wir kommen, Herr, um uns korrigieren zu lassen, um uns bereit machen zu lassen für dein baldiges Erscheinen, Herr. Denn du wirst bald erscheinen, Herr. Du wirst bald die Deinen holen, Herr. In dein Reich, in deine Herrlichkeit. Mögen wir nicht Betrogene sein. Mögen wir nicht nur sagen, wir glauben die Botschaft und haben kein Erlebnis mit dir gemacht, oh Gott. Mein Gott, schenk Gnade mir, deinem Volke. Schenk uns allen Gnade, Herr, dass wir dich erleben, oh Herr. Dass wir sagen können, heute, Herr, ist in meinem Herzen Heil widerfahren. Mein Gott, hilf uns allen. Wir brauchen dich täglich und stündlich. Besonders alle, Herr, die in dieser Welt stehen, in Arbeitsverhältnis oder in den Schulen, die Kinder. Mein Gott, hilf uns allen. Wir brauchen dich, Herr. Denn wir sehen, welch eine verdrehte Zeit es ist, wo der Feind alles verdreht hat, Herr. In Frömmigkeit auftritt, Herr. Aber wir sehen, wie alles vom Feinde kommt. Mein Gott, aber hilf uns, Herr, den Deinen, zu denen du geredet hast, Herr, und zu denen du noch redest, oh Gott. Wir beten dich an und bitten um Gnade, um Vergebung, oh Herr, um ein reines Herz, um ein erneuertes Herz, oh Gott. Schenk es mir, Herr, schenk es uns allen, oh Gott. Schenk uns ein Erlebnis mit dir heute Abend, oh Gott. Wir brauchen es mehr und mehr. Wir bitten darum in deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Halleluja. Preis und Dank, Ruhm und Anbetung deinem herrlichen Namen. Halleluja. Halleluja.